Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Gleich zwei historische Jahrestage werden uns heute Abend beschäftigen, nämlich zu Beginn die Potsdamer Konferenz vor 75 Jahren, bei der Churchill, Stalin und Truman nach dem Zusammenbruch von Nazi-Deutschland die europäischen Grenzen neu ordneten, und am Ende der Sendung der Deutsch-Französische Krieg von 1870-71, der am 19. Juli vor 150 Jahren begann. Außerdem berichten wir aus der Gegenwart über das Nichtstun und den Wert und Wandel des Faulenzens, das vielen Menschen so schwer fällt, und über die Corona-Krise. In Frankreich wurde ein neues Institut zu den sozialen Folgen des Lockdown gegründet. Und wir blicken in die Zukunft und fragen einen Arbeitssoziologen, wie Computersysteme der künstlichen Intelligenz mit Menschen zusammenarbeiten können. Die Musik kommt heute von Eva Kruse und ihrer Band, und am Mikrofon ist Carsten Schröder. Vor 75 Jahren, am 17. Juli 1945, begann die sogenannte Potsdamer Konferenz, auf der die großen drei, nämlich Joseph Stalin, Harry Truman und Winston Churchill, nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus die Grenzen Europas neu ordneten. Die Konferenz markierte den Endpunkt des Zweiten Weltkrieges und zugleich den Ausbruch des Kalten Krieges. Ort der Handlung war das Schloss Zizilienhof in Potsdam, wo nach gut zweiwöchiger Konferenzdauer das Potsdamer Abkommen unterzeichnet wurde. Genau dort, an der Stätte dieses historischen Ereignisses, im Zizilienhof, ist zurzeit eine Sonderausstellung über die Potsdamer Konferenz zu sehen. Andreas Beckmann berichtet.
Ihr wichtigstes Ziel hatten sie erreicht: die bedingungslose Kapitulation des nationalsozialistischen Deutschlands. Doch als sich die Regierungschefs der Sowjetunion, der USA und Großbritanniens am 17. Juli 1945 in Potsdam zu ihrer zweiwöchigen Konferenz trafen, wollte trotz zahlreicher Bankette und Tanzabende kaum Feierstimmung aufkommen. Denn Joseph Stalin, Harry Truman und Winston Churchill hatten sich nicht weniger vorgenommen, als die Welt neu zu ordnen. Doch wirklich einig waren sie sich nur in einem Punkt, den Truman nach seiner Rückkehr in die USA in einer Rundfunkansprache betonte.
Die Deutschen beginnen nun für die Verbrechen der Gangster zu büßen, die sie an die Macht gebracht und denen sie aus vollem Herzen zugestimmt hatten und denen sie gehorsam gefolgt waren.
Deutschland wurde in 4 Besatzungszonen aufgeteilt und sollte Reparationen leisten. Doch in welchem Umfang blieb umstritten, berichtet der Historiker Matthias Simmich von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten.
Die Sowjetunion hatte als Land, was am stärksten betroffen war durch die Kriegszerstörung, mit um die 27 Millionen Opfern in der Sowjetunion, sehr gelitten und forderte eine starke wirtschaftliche Wiedergutmachung. Die westlichen Alliierten, insbesondere die USA, stellten sich dem entgegen.
Die USA wollten den Fehler von Versailles nicht wiederholen und Deutschland mit untragbaren Schulden überfordern.
Man hat sich am Ende dann auf den Kompromiss geeinigt, jede Besatzungsmacht nimmt die Reparationen in ihre eigenen Zone. Aber es führte auch dazu, dass die Besatzungszonen sehr unterschiedlich von Reparationen betroffen waren.
Während in Ostdeutschland in großem Stil Industrieanlagen demontiert und in die Sowjetunion geschafft wurden, stellte US-Präsident Truman den Deutschen eine vergleichsweise schonende Behandlung in Aussicht.
Wir tun, was wir können, um aus Deutschland wieder eine würdevolle Nation zu machen, die sich langfristig aus ihrem selbstverschuldeten wirtschaftlichen Chaos herausarbeiten kann, um wieder einen Platz in der zivilisierten Welt einzunehmen.
Ähnlich wie in der Frage der Reparationen fanden die Alliierten auch beim zweiten großen Thema der Konferenz, der Entnazifizierung Deutschlands, nur schwer zu einem Kompromiss, sagt Matthias Simmich.
Das war auch ein Thema, in dem sich tatsächlich alle einig waren, nur die genaue Umsetzung ist nicht formuliert worden. Im November 1945 begannen dann die Nürnberger Prozesse, da saßen auch alle Alliierten dort mit ihren Richtern vertreten. Aber die Alliierten sind am Ende da alle auch an der Realität oft gescheitert, dass es nicht so einfach ist, ein ganzes Volk zu entnazifizieren.
So kamen die meisten NS-Täter mit relativ milden Strafen oder gänzlich ungeschoren davon. Doch nicht nur die Zukunft Deutschlands stand in Potsdam auf der Tagesordnung, sondern die aller europäischer Staaten, insbesondere aber Polens.
Den östlichen Teil Polens, das Gebiet reklamierte Stalin für die Sowjetunion. Und diesen Gebietszuwachs, den er schon im Hitler-Stalin-Pakt 1939 fest hat schreiben lassen in einem geheimen Zusatzprotokoll, den haben die westlichen Alliierten geschluckt, haben aber die polnische Forderung alle unterstützt, dass Polen eine Kompensation bekommen muss für das Territorium, was es verlieren würde.
Polen wurde nach Westen verschoben. Seine neue Grenze zu Deutschland verlief entlang der Oder-Neiße-Linie. Doch strittig blieb, wer das Land regieren sollte. Entweder das Lubliner Komitee, dem Stalin die Verwaltung übertragen hatte, nachdem seine Rote Armee Warschau befreit hatte, oder die polnische Exilregierung in London.
Es ist dann die Regierung der nationalen Einheit gegründet worden, aber es wurde sehr schnell deutlich, und das war ein Konfliktpunkt hier in Potsdam, dass das Lubliner Komitee die Oberhand gewinnen würden. Und viele Exilpolen, die in London waren, die mit den westlichen Alliierten für die Befreiung Europas gekämpft haben, weigerten sich auch zurückzukehren in ein kommunistisch dominiertes Polen.
Stalin versprach zwar, bald freie und geheime Wahlen in Polen abhalten zu lassen, aber die fanden nie statt. Überhaupt setzte er in fast allen Punkten seine Interessen durch, erinnerte sich 20 Jahre später Hans Habe, der als Mitglied der US-Delegation an der Konferenz teilnahm.
Er war viel kleiner, als ich ihn mir vorgestellt hatte, und liebte es daher, sich in Positur zu werfen. In seiner weißen Uniform, ich sah ihn nie anders, erinnerte er mich an die alten Zarenbilder. Obwohl er selbst Truman als Vorsitzender der Konferenz vorgeschlagen hatte, gebärdete er sich durchaus als der Gastgeber von Potsdam.
Für viele Opfergruppen des von den Deutschen angezettelten Zweiten Weltkriegs gab es in Potsdam keine Lösung, bilanziert Matthias Simmich, auch nicht für die Juden.
Wenn man den Hintergrund kennt, würde man erwarten, auf der Potsdamer Konferenz war das ein großes Verhandlungsthema. Wie geht man damit um? Es ist ein singuläres Verbrechen gewesen, die Shoah. Und das war tatsächlich niemals auf der Tagesordnung ganz weit oben.
Stalin interessierte das Thema kaum. Die Briten, die das damalige Mandatsgebiet Palästina verwalteten, wollten sich in ihre Nahostpolitik nicht hineinreden lassen. Und Truman hatte andere Prioritäten. Er wollte vor allem ein gemeinsames Vorgehen gegen Japan verabreden. Denn der Krieg in Asien dauerte immer noch an und forderte hohe amerikanische Verluste.
Truman war in Potsdam gewillt und hat das auch von Potsdam aus befohlen, die Atombombe im Kampf gegen Japan einzusetzen, um den Krieg zu beenden.
Nachdem Japan im September 1945 kapitulierte, wurde das von ihm besetzte China in die Unabhängigkeit entlassen und Korea geteilt. Schon 5 Jahre später brach dort der erste Krieg zwischen kommunistischen und westlichen Truppen aus. Spätestens da hatte sich der Optimismus, den Präsident Truman nach der Potsdamer Konferenz zur Schau stellte, als Wunschdenken entpuppt.
The three great powers are now more closely than ever bound together.
Die drei großen Mächte verbindet mehr denn je die Entschlossenheit, einen gerechten Frieden zu erreichen. Wir werden fortfahren, gemeinsam einem dauerhaften Frieden und einer glücklicheren Welt entgegenzustreben.
Immerhin hatte Europa das Glück, dass sich die neue Weltordnung als stabil genug erwies, um hier einen weiteren Krieg zu vermeiden.
Andreas Beckmann über die Sonderausstellung zum 75. Jahrestag der Potsdamer Konferenz, die bis zum 31. Dezember direkt am Ort des Geschehens im Cäcilienhof in Potsdam zu sehen ist. Inzwischen sind fast alle Bundesländer in die großen Ferien gegangen. Es sind, das ist nun in den vergangenen Wochen oft genug gesagt worden, besondere Ferien wegen der Corona-Krise anders als sonst. Die großen Reisen ins Ausland fallen aus, viele bleiben einfach zu Hause. Aber das Faulenzen in den eigenen vier Wänden, das Nichtstun, das ist gar nicht so einfach. Mancher wird unruhig dabei und für einige bedeutet es sogar Stress. Aber warum eigentlich? Noch in den 50er Jahren war das normal. Urlaubsreisen waren noch Luxus und unsere Eltern und Großeltern blieben zu Hause am Baggersee. Von Stress keine Spur, heißt es. Nichts tun vom Wert und Wandel des Müßiggangs und Faulenzens. Ein Beitrag von Ursula Storost.
Urlaubszeit. Endlich mal nichts tun. Danach sehnen sich viele.
Heut mach ich gar nichts, keinen Finger krumm. Ich bleib zu Haus und liege hier einfach nur so rum.
Aber was ist das eigentlich, nichts tun? Die meisten Menschen können gar nicht nichts tun, sagt Dr. Yvonne Robel, Historikerin bei der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg.
Sie könnten sich den Spaß machen, bei YouTube mal nichts tun einzugeben und können sich diverse Videos anschauen, wie Menschen versuchen, in einem komplett reizarmen Raum nichts zu tun und dann in relativ kurzer Zeit daran verzweifeln.
Nichts tun bedeutet für uns nicht Untätigkeit, sondern Freizeit und Erholung. Dinge zu machen, die uns Spaß machen und nichts mit Pflicht oder Broterwerb zu tun haben. Nichts tun ist eine archaische Sehnsucht der Menschen, sagt Yvonne Robel, der uralte Traum vom Schlaraffenland, wo den Faulenzern die gebratenen Tauben ins Maul fliegen. Die Historikerin hat die Geschichte des Nichtstuns seit den 1950er Jahren untersucht.
Man hat in den 50er Jahren recht viel, recht schnell über Muße gesprochen. Über Faulheit eher weniger. Das ist ein Begriff, der kommt in den 60er Jahren auf.
Während der Faulheit eine eher negative Bedeutung zugeschrieben wird, verbinden die meisten Menschen bis heute mit der Muße eher positive Dinge.
Nämlich aktive, eher bildungsbürgerliche Tätigkeiten in der Freizeit zu verfolgen, weil Faulheit doch etwas, sagen wir mal, provokanter oder revolutionärer daherkommt als der Begriff der Muße, der einfach noch tatsächlich diesen bildungsbürgerlichen Ballast hat.
Wer Muße hat, der liest ein gutes Buch oder Lust wandelt in der Natur. Allerdings, so Yvonne Robel, wurden die Begriffe Nichtstun, Faulheit und Müßiggang oft synonym verwandt. Aber während die Gesellschaft das süße Nichtstun bei Menschen aus höheren sozialen Schichten selbstverständlich akzeptierte, wurde es bei ärmeren Bevölkerungsgruppen eher negativ gesehen.
Müßiggang und Arbeitsscheu, wie man das nannte, war seit 1871 im Strafgesetzbuch verankert als strafrechtliches Delikt. Allerdings nur unter bestimmten Konditionen, nämlich dann, wenn ein Mensch, und das war meistens auch ein Mann, nicht seinen Unterhaltspflichten gegenüber der Familie nachkommen konnte und dann fremde Hilfe zur Unterstützung in Anspruch nahm und das vielleicht über Gebühr.
Wer arm war, wer freiwillig oder unfreiwillig nichts tat, wer Fürsorge in Anspruch nahm, der fiel der Gesellschaft zur Last und wurde bestraft.
Und das Interessante ist, dass dieser Paragraph bis 1969 bestand. Der wurde erst im Zuge der großen Strafrechtsreform aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Die Idee von Arbeitshäusern, nicht nur im 19. Jahrhundert, sondern eben bis 1969, war, einzelne Betroffene durch Arbeit zu erziehen und wieder der Arbeitsgesellschaft zuzuführen.
Forschungen belegen, dass in den 1970er Jahren in Europa ein Wertewandel einsetzte. Die Gesellschaften, so Yvonne Robel, begannen sich an postmateriellen Werten zu orientieren.
Das heißt, dass Werte wie Arbeit, Fleiß, Disziplin zunehmend an Bedeutung verloren haben und Werte wie Freizeit und Vergnügen, individuelle Selbstführung oder überhaupt Individualität dagegen aufgewertet wurden.
Das bedeutete allerdings nicht, dass Faulheit und Müßiggang zum neuen Gesellschaftsideal wurden. Arbeit, Leistung und Tüchtigkeit blieben positive Attribute. Wer schwer arbeitete, verdiente Ruhezeiten. Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts wurde das Nichtstun, die Auszeit von der Arbeit, allerdings als Pflicht für verantwortungsvolle Bürger propagiert.
Ab den 2000er Jahren ist es eher ein Mittel für Selbstführung, Selbstoptimierung, die Bewusstseinsfindung in Bezug auf den eigenen Körper. Und letztendlich ist es dann in den 2000er Jahren auch immer verbunden mit so einem Appell an das Selbst, sich um sich selbst zu kümmern, um die Gesundheit zu kümmern zum Beispiel.
Dass Menschen heutzutage selbstverantwortlich gemacht werden, sich durch Freizeit für die Arbeitswelt zu optimieren, sei eine neue Facette des Kapitalismus, sagt der Historiker Dr. Knut Andresen von der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg. Dass eine Auszeit zum Erhalt der Arbeitskraft notwendig sei, hätten schon die Unternehmer im Frühkapitalismus gewusst. Bis heute der Leitgedanke der tariflich festgelegten Urlaubsansprüche.
Der Urlaubsanspruch ergibt sich nicht daraus, wenn man sagt, hab viel Spaß im Urlaub, sondern zur Wiederherstellung der Arbeitskraft. Das heißt, man braucht Urlaub gewissermaßen, damit man anschließend wieder regeneriert und erholt arbeiten kann, damit sie nicht irgendwann zusammenbrechen.
In den letzten 50 Jahren, so Knut Andresen, seien die tariflich geregelten Arbeitszeiten deutlich kürzer geworden. Helmut Kohl sprach in den 1980er Jahren schon vom kollektiven Freizeitpark Deutschland. Aber wirklich mehr Zeit zum Nichtstun gebe es für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer trotzdem nicht. Denn die Arbeitsbedingungen hätten sich geändert. Beispiel Dreischichtbetrieb.
Das heißt mit Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht, weil die Maschinen laufen rund um die Uhr und entsprechend muss man die Arbeitszeiten darum gruppieren. Das hat natürlich durchaus Auswirkungen auf das Sozialleben, weil die Gesellschaft ist in ihrem Zeitregime, das kann man sagen, deutlich fragmentierter. Man kann sagen, ungefähr die Hälfte arbeitet inzwischen nicht in diesem klassischen Modell von 7 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags oder 6 oder sowas, sondern ungefähr die Hälfte arbeitet atypisch.
Die selbstbestimmte Freizeit muss also immer intensiver geplant werden. Statt mehr süßem Nichtstun, mehr Organisationsstress.
Flexibilisierung bedeutet, ich muss auch selber flexibler reagieren. Ich muss optimierter gewissermaßen mit meiner Zeit umgehen. Ich muss sie besser selber einteilen. Das heißt, das Problem dieser Flexibilisierung ist auch, dass die Anforderungen an das Individuum erheblich steigen.
Nichts tun ist also nicht einfach. Aber will der Mensch eigentlich nichts tun? Wie viel Muße will er haben? Wie faul möchte er sein? Es gibt eine These, so die Historikerin Yvonne Robel, die besagt, das Nichtstun sei eine anthropologische Grundkonstante.
Das heißt, dass man die These aufwirft, der Mensch ist im Grunde seines Herzens eigentlich faul. Die Arbeit ist was später dazugekommen ist und gehört in den entfremdeten Bereich. Und der Mensch an sich und sein Körper schreit aber eigentlich nach Faulheit. Und dann kann es ja nur gesund sein, Zeiten von Faulheit in sein Leben einzuplanen.
Nichts tun, vom Wert und Wandel des Müßiggangs und Faulenzens. Das war ein Beitrag von Ursula Storos. Die künstliche Intelligenz, abgekürzt KI, gilt als eine der wichtigen Zukunftstechnologien, bei denen Deutschland im internationalen Vergleich gerne einer der weltweiten Technologieführer werden will. Doch ist allerdings vieles von dem unklar, was die KI leisten kann und was sie nicht leisten kann. Zum Beispiel die Frage, wie sollen KI-Systeme und Menschen eigentlich zusammenarbeiten? Vor allem, wie kann das menschengerecht gestaltet werden? Über solche Fragen tauschen sich seit längerem rund 200 Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft aus. Und sie haben dafür die Plattform Lernende Systeme gegründet. Jetzt haben sie ein sogenanntes White Paper veröffentlicht, in dem sie die Kriterien für die Mensch-Maschine-Interaktion in der künstlichen Intelligenz zusammenfassen. Am Telefon ist jetzt der federführende Autor dieses Papiers, Dr. Norbert Huchler, Arbeitssoziologe am Institut für sozialwissenschaftliche Forschung in München. Guten Abend, Herr Dr. Huchler.
Guten Abend.
Wie kann denn die Zusammenarbeit zwischen einem natürlich intelligenten Menschen und einer künstlich intelligenten Maschine aussehen?
Ja, die kann natürlich sehr vielfältig aussehen und wir haben sie auch in unserem täglichen Leben fast überall. Aber was jetzt halt dazu kommt, das ist, dass diese Systeme noch besser lernen und sich zunehmend auch in Bereiche vordringen oder in Bereiche gehen, die für uns eher sensibel sind. Also ins Wissensmanagement, in unsere Kommunikation, in das Management von sozialen Beziehungen oder in Planungsprozesse. Und deswegen müssen wir uns dieses Zusammenspiel neu betrachten und auch dafür neue Gestaltungskriterien entwickeln. Also bisher haben wir an Technik ja eher so gedacht, ja, die soll sicher sein, die soll uns jetzt nicht verletzen, nicht gefährden und so weiter. Oder ergonomische Betrachtungen in den Blick genommen. Und jetzt müssen wir uns zum Beispiel überlegen, welche Arbeitsinhalte soll die Technologie übernehmen, wie gestalten wir die Übergabe, wie machen wir das transparent, wie das Zusammenspiel funktioniert.
Ja, und
oder
wie,
was mir auch zum Beispiel nur ganz kurz noch sehr wichtig ist, wie machen wir das, dass das lernförderlich ist und uns dabei nicht an den Rand drängt, nicht dequalifiziert.
Ja, wie soll denn die Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine dann aussehen?
Also ich denke, dass wir diese Arbeitsteilung ständig neu verhandeln müssen. Also wir haben ja schon immer Automatisierungsprozesse und das ist für uns nicht neu. Aber es ist, wie gesagt, in anderen Bereichen jetzt, die für uns eher ungewohnt sind. Und es geht auch zum Teil ein bisschen schneller. Das heißt, wir müssen uns ständig neu überlegen, wo liegen denn die besonderen Fähigkeiten und Kompetenzen der Technik und wo liegen die besonderen Fähigkeiten des Menschen und wie können sich beide auch in der Interaktion, in der Zusammenarbeit weiterentwickeln. Also nicht nur, wie ersetze ich möglichst teures Personal an einer bestimmten Stelle, sondern die weitere Frage ist, was passiert jetzt mit diesen neuen Prozessen? Wo trifft sich Mensch und Technik neu und wie gestalte ich diese neue Zusammenarbeit? Und ich bin mir ganz sicher, dass wir, und das beobachten wir ja auch, wir denken immer, uns geht dann dabei die Arbeit aus, ist die Arbeit verschwindet, wenn sie automatisiert wurde. Aber rund um Automatisierungsprozesse entsteht ständig neue Arbeit. Und wir erkennen das von uns selber auch. Wir werden immer effektiver und so weiter, aber uns geht die Arbeit dabei nicht aus.
Ja, und wo genau kommen nun Mensch und Maschine zusammen? Was sind da Ihre bisherigen Ergebnisse?
Also es gibt natürlich Bereiche, wo ganz viele Bereiche, wo KI im Hintergrund agiert. Aber es gibt halt auch bestimmte Punkte, wo wir quasi in der direkten Interaktion zunehmend mit Technologie stehen. Also ich möchte mal ein Beispiel nennen. Roboterarme, Roboter waren früher quasi in Käfige eingesperrt. Jetzt kommen zunehmend Roboter, kollaborative Robotersysteme, wo man direkt zusammenarbeiten kann. Zum Beispiel in der Montage, dass ich den Roboterarm tatsächlich an die Hand nehme und anlerne. Das ist Teach-In-Verfahren oder der Roboter meine Hand beobachten kann und so weiter und bestimmte Tätigkeiten für mich übernehmen kann, zum Beispiel mir immer irgendwas reichen kann und so weiter. Gibt es auch im OP-Bereich zum Beispiel mit Operationsrobotern. Aber das Ganze gibt es auch, und das ist der Anwendungsbereich, der uns viel mehr betreffen wird, bei IT-Technologie, also Informationssysteme, die auf das reagieren, was wir machen. Das ist Alexa und so weiter. Aber auch, wenn wir jetzt das überlegen für unsere Wissensarbeit, für Arbeit im Büro, dass ein System zum Beispiel, das wird diskutiert als Szenario auf der Plattform lernende Systeme, dass ein System, der Information Butler, uns beobachtet in unserer Tätigkeit und dann erkennt, aha, die Tätigkeit macht er immer wieder in dem gleichen Rhythmus und lädt immer die gleichen Leute ein, schreibt immer die gleiche Art und Weise von Formulierung und dann übernimmt er das und schlägt das vor zum Beispiel und sagt, diesen Schritt, den habe ich jetzt von dir gelernt, den könnte ich doch übernehmen.
Also das sind durchaus sehr unterschiedliche Sachen. Zum einen nehmen Sie den Roboterarm bei der Hand und lernen ihn sozusagen an, führen das vor. Und zum anderen sind es aber auch anspruchsvollere Tätigkeiten, wo man in Anführungsstrichen als Roboter mitdenken muss.
Ja, ich denke, wir müssen da auch ein bisschen uns neu überlegen. Das ist, glaube ich, auch das Revolutionäre. Die KI-Systeme dringen in Bereiche ein, wo wir bisher nicht gedacht haben, dass Automatisierung sozusagen zugreift. Bisher haben wir Automatisierung immer auf der manuellen Ebene in der Produktion und so weiter gesehen. Und jetzt passiert sowas auch in Teilen der Wissensarbeit. Umgekehrt erkennt man auch, dass der Mensch sehr viele Kompetenzen hat, auch in den Fachtätigkeiten, also in handwerklichen Tätigkeiten zum Beispiel, wo der Roboter noch lange nicht so weit sein kann. Das heißt, wir müssen auch so ein bisschen neu überlegen und nicht nur sagen, ja, kreative, hochqualifizierte, emotionsbezogene soziale Tätigkeiten sind geschützt und andere Tätigkeiten werden automatisiert. In dieser Schubladendenke sollten wir nicht weitermachen, sondern wir sollten uns tatsächlich überlegen, was sind denn die gravierenden Unterschiede zwischen menschlichem Handeln und Denken und technischem Handeln und Denken. Und da gibt es durchaus Unterschiede. Und die effizient zusammenzubringen, das kann auf verschiedensten Ebenen sein.
Wird der Mensch immer derjenige sein, der dem KI-System sagt, was es tun soll? Oder wäre es auch denkbar, dass der Computer in die Rolle des Vorgesetzten kommt und dem Menschen Arbeitsaufträge erteilt?
Also Ich würde mal sagen, der Computer macht in der Hinsicht, also wenn es um Macht oder um Interessen geht, gar nichts. Weil hinter dem System stehen ja wieder Menschen, mit denen das ausgehandelt wurde, die das programmiert haben und so weiter. Also die Entscheidung, wie die Arbeit gestaltet und verteilt ist, das treffen die Menschen sozusagen, die die Systeme einrichten. In der Praxis jedoch kann es natürlich sein, dass wir auf Technologie reagieren, aber das machen wir schon immer auch in unserer Arbeit. Also wenn das Telefon klingelt, gehe ich ran und wenn die Ampel auf grün schaltet, darf ich fahren. Also die Technologie vermittelt quasi uns Befehle, die aber auf einer oder Regeln, die aber auf einer anderen Ebene von sozialen Personen getroffen wurden. Insofern haben wir das schon immer. Wir müssen nur fragen, was bedeutet das für den Einzelfall? Sinkt da die Qualität? Wird es zu einer Belastung? Und so weiter. Also das muss man sich dann im Detail anschauen, wo macht das Sinn und wo braucht es Interventionsmöglichkeiten.
Vielen Dank. Das war Dr. Norbert Huchler, Arbeitssoziologe am Institut für sozialwissenschaftliche Forschung in München. Wir haben es uns im letzten Vierteljahr angewöhnt, bei der Corona-Krise stets nur auf die Verhältnisse in Deutschland zu schauen, weniger auf andere Länder. Dabei sind die Nachrichten aus anderen Ländern teilweise noch erschreckender, selbst bei unseren nächsten Nachbarn, zum Beispiel bei den Franzosen. Es gab dort 3-mal mehr Tote als bei uns und zu Spitzenzeiten mussten gleichzeitig über 7000 Patienten mit schwerem Krankheitsverlauf künstlich beatmet werden. Sehr schnell haben französische Wissenschaftler mit Studien zum Coronavirus begonnen, sowohl mit medizinischen als auch mit sozialwissenschaftlichen Forschungen. Dieser Tage nun hat eine neue interdisziplinäre Einrichtung zu Covid-19 mit ihrer Arbeit begonnen. Aus Paris, Susanne Krause.
Mit einem Satz bringt Anthropologin Laetitia Atlanidio die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Punkt.
La crise du Covid-19 a été pour la société française, mais pour l'ensemble du monde globalisé, une vraie rupture.
Die Covid-19-Krise bedeutet für die französische Gesellschaft und darüber hinaus für die gesamte globalisierte Welt einen Bruch mit dem Leben zuvor. Diese Erkenntnis verdankt Laetitia Atlanidio vor allem ihrer Mitarbeit beim Wissenschaftlichen Komitee, das Staatspräsident Emmanuel Macron bei Ausbruch der Corona-Pandemie hatte einberufen lassen. So initiierte die renommierte Forscherin kürzlich den Aufbau des Institut Covid-19 ad Memoriam, das sie nun leitet. Die sehr originelle Einrichtung ist einem Ziel gewidmet, dem bedeutsamen anthropologischen Bruch, den die Corona-Pandemie bewirkte, auf den Grund zu gehen. Laetitia Atlanidios Liste ist detailliert und lang.
Die meisten Länder haben zu Beginn der Covid-19-Krise beschlossen, die Gesundheit, das Leben der Bevölkerung, insbesondere der Senioren, zu schützen und nicht die Wirtschaft, anders als bei früheren Pandemien. Da handelt es sich wirklich um eine gesellschaftspolitische Entscheidung. Der Lockdown führte zum Bruch mit traditionsreichen Ritualen.
Es gab auch eine ganze Serie von Rupturen.
Als Beispiel nennt Atlanidio den religiösen Bereich. Beerdigungen, Hochzeiten, Gottesdienste konnten monatelang nicht in gewohnter Form stattfinden.
Der Umgang mit den Leichen von Covid-19-Patienten wurde wegen der Ansteckungsgefahr strikt geregelt. Viele Arbeitnehmer waren plötzlich zur Telearbeit gezwungen. Der Unterricht an Schulen und Universitäten wurde ins Internet verlegt. In vielen Bereichen hat die Corona-Krise dazu geführt, globale Veränderungen, die schon in Gang waren, zu beschleunigen.
Covid-19 a accéléré un certain nombre de changements globaux.
Im Institut Covid-19 ad Memoriam will man sich mit allen gesellschaftlichen Aspekten der Corona-Pandemie beschäftigen. Rund um den Globus hat die Covid-19-Krise die Forscherwelt, Biologen, Virologen, Pandemie-Experten in bislang unbekanntem Maß vereint. Wurden Corona-Studien kostenfrei zugänglich gemacht, entstand fachübergreifende Kooperation. Beim Covid-19-Institut in Frankreich jedoch treffen sich Welten, die sonst nie miteinander in Berührung kommen.
Bei unserem Projekt arbeiten Sozialwissenschaftler mit, Soziologen, Anthropologen, Wirtschaftsforscher, Politologen, Historiker, sowie zahlreiche Vertreter des Gesundheitssektors, Ärzte von Intensiv- oder Krebsstationen, die klinische Forschung betreiben und gleichzeitig Kranke betreuen. Wir konnten Juristen zur Mitarbeit gewinnen, dazu Vertreter der Zivilgesellschaft, wie zum Beispiel SOS Victim, der wichtigste Opferhilfeverein im Land.
Massiv vertreten sei auch die Welt von Kunst und Kultur.
Bildhauer, Schauspieler, Direktoren großer Theater sowie der Opern von Bordeaux und Dijon von Festivals. Unserem Projekt angeschlossen haben sich auch die Vertreter aller hiesigen religiösen Gemeinschaften sowie die der Freimaurerlogen. Sie wollen mit uns zum Beispiel über die Einstellung zum Tod nachdenken und ganz allgemein über die gesellschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie.
Ohne zu zögern ist Antoine Garapon dem Projekt beigetreten als Vorstandsmitglied. Der bekannte Jurist und Rechtsphilosoph nennt ein Thema aus seiner Domäne, mit dem sich das Institut befassen wird.
Bei jeder Epidemie wird nach Schuldigen gesucht. Die Angst vor dem Tod treibt die Leute in archaische Verhaltensmuster. Sie suchen einen Sündenbock. Vielerorts beobachten wir nun eine Flut von gerichtlichen Klagen gegen die, von denen man meint, sie seien schuld an der Pandemie. Was mich verblüfft, sind die nationalen Unterschiede. In Großbritannien, in den Vereinigten Staaten, in den Niederlanden richten sich die Klagen gegen China. In Südeuropa gegen die eigene Regierung, gegen Minister, Pflegeheimdirektoren. Ich bin gespannt auf den Austausch mit anderen im Institut, um zu verstehen, woher die Unterschiede kommen und wofür sie stehen.
Das Institut Covid-19 ad memoriam, auf 4 Jahre Betriebszeit angelegt, verfolgt 2 Missionen. Zum einen wird eine Metaplattform für sämtliche Corona-Forschungsarbeiten aufgebaut und, falls notwendig, werden zusätzliche wissenschaftliche Projekte initiiert. Zum anderen geht es um die Aufarbeitung der Covid-Krise mit all ihren Lehren mittels des breiten gesellschaftlichen Dialogs im Institut. Darum, Erinnerungsvermögen zu entwickeln, zum Beispiel in Form konkreter Vorschläge für die Politik für die nächste Pandemiekrise. Keineswegs geplant hingegen sei, so Gremiumsmitglied Sandrine Lefranc, eine Erinnerungspolitik zu entwerfen. Diesbezüglich ist die Soziologin Expertin dank ihrer Arbeiten zur Erinnerungspolitik nach den beiden Weltkriegen. Im Covid-19-Institut repräsentiert Sandrine Lefranc den Nationalen Wissenschaftsrat CNRS.
Ich glaube nicht, dass es darum geht, ein Denkmal neben einem Krankenhaus oder einem Pflegeheim zu errichten. Es geht eher um die Vorstellungen, die man sich von dem, was geschehen ist, macht. Da sind wir Wissenschaftler gefragt. Da handelt es sich nicht um Erinnerung, sondern um nachträgliches Wissen. Einbezogen werden müssen da die Erinnerungen der Familien. Ich finde es interessant, Wissenschaftler und Religionsvertreter zusammenzubringen. So ließen sich neue Rituale entwerfen.
Ab September bietet das Institut Covid-19 ad memoriam dank 5 geplanter Themenkonferenzen konkret Gelegenheit zum Austausch. Da wird Institutsleiterin Laetitia Atleni-Duo für eine Botschaft werben.
Wir reflektieren hier nicht über einen Zeitraum, der vorüber ist. Wir wissen um die Notwendigkeit, längerfristig nachdenken zu müssen über eine Pandemie, die uns getroffen hat und die fortdauert.
Aus Paris berichtete Susanne Krause. Es war ein Krieg, der inzwischen fast vergessen ist, der deutsch-französische Krieg von 1870 und 71. Deutschland oder das Deutsche Reich gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, sondern nur einen Bund verschiedener Staaten unter Führung Preußens. Frankreich fühlte sich davon bedroht, Die deutschen Staaten fühlten sich umgekehrt von Frankreich bedroht. Und wer den Konflikt letztlich auslöste, ist auch nach 150 Jahren immer noch umstritten. War es der französische Kaiser Napoleon III. Oder die preußische Regierung mit Otto von Bismarck? Wie auch immer, der Krieg veränderte beide Länder grundlegend. Frankreich wurde danach Republik. In Deutschland schlossen sich alle selbstständigen Länder zu einem Nationalstaat zusammen, dem Deutschen Kaiserreich. Am 19. Juli 1870, fast auf den Tag genau vor 150 Jahren, begann dieser Krieg, der damals beide Länder veränderte und heute fast vergessen ist. Die Ereignisse und Hintergründe von damals beleuchtet Matthias Henjes.
Wir sind jetzt hier oben am Roten Berg, der sich wie ein Sporn in die Ebene hineinschiebt, Richtung Saarbrücken. Und dieser Sporn war eben von der französischen Seite stark mit Truppen besetzt, stark befestigt. Und die Preußen haben diesen Berg frontal gestürmt.
Der Weg über die Spiecherer Höhen führt durch Gras und trockenes Laub. Hinter den Blättern der Bäume und Büsche zeichnen sich verwitterte Denkmäler für französische und deutsche Gefallene ab. Vor 150 Jahren markierte die Hügelkette die Grenze zwischen Frankreich und Preußen, erzählt Ralf Parino, Experte des Historischen Museums Saar. Hier oben tobte eine der ersten Schlachten des Deutsch-Französischen Krieges.
Es war tatsächlich eine Schlacht, die nicht vorgesehen war.
Aber der preußische Kommandeur nahm an, der Feind zöge sich zurück, setzte sich über die Strategie seines Generalstabs hinweg und befahl einen selbstmörderischen Angriff durch die offene Ebene mitten ins Feuer der französischen Infanterie.
Ein Historiker hier aus Spichern hat mal gesagt, die Franzosen wussten nicht, dass sie die Schlacht schon gewonnen hatten und die Preußen wussten nicht, dass sie die Schlacht schon verloren hatten und deswegen haben die Preußen weiter angegriffen und die Franzosen sich letztendlich zurückgezogen, wobei die preußischen Verluste etwa doppelt so hoch waren wie die französischen.
In mancher Hinsicht war die Schlacht bei Spiechern charakteristisch für den gesamten Krieg. Die Armeen hielten lange an der hergebrachten Kampftaktik fest. Die Kavallerie ritt mit blankem Säbel Attacken, die Infanterie griff den Feind in breiter Front an. Doch aufgrund neuer, wirksamerer Schusswaffen führte das zu extrem vielen Toten und Verwundeten. Die hohe Zahl der Opfer und die große Bedeutung der Artillerie kennzeichnen die Wende zum modernen Krieg, der dann im Ersten Weltkrieg in seiner ganzen Brutalität sichtbar wurde. Auch den übereilten französischen Rückzug bei Spiechern kann man als typisch für den Verlauf des Krieges ansehen. Die deutschen Armeen standen keineswegs von vornherein als Sieger fest.
Man kann sagen, dass die Franzosen vor allem diesen Krieg verloren haben.
Eigentlich galt Frankreich als stärkste Großmacht in Europa. So hatte man es auch im Land selbst empfunden.
Als man 1870 in den Krieg zog, war man überzeugt, die stärkste Armee in Europa, ja sogar in der Welt zu haben.
Doch der französische Aufmarsch dauerte viel zu lange. Die Organisation des Militärs war chaotisch, erzählt Laurent Tonnerre, der in Gravelotte, einem Schlachtort in Lothringen, ein Museum des Deutsch-Französischen Krieges leitet. Preußen und die verbündeten süddeutschen Staaten dagegen mobilisierten in kürzerer Zeit weit mehr Soldaten und setzten in großem Stil die weitreichenden Gussstahlgeschütze der Firma Krupp ein, die den zweifelhaften Ruhm des Rüstungskonzerns begründeten. Entscheidend war letztlich, stellen viele Historiker fest, die effizientere Strategie und Organisation der deutschen Seite. Warum die französische Regierung den Krieg erklärte, begründet Jakob Vogel, Professor an der Humboldt-Universität Berlin und der Elite-Uni Sciences Po in Paris so.
Das hatte mit dem übersteigerten Selbstwertgefühl, insbesondere der konservativen Kreise, zu tun, die für Frankreich unter Napoleon III. Eine Weltgeltung reklamierten. Der Kaiser selbst hatte ja in dem Sinne auch eine Weltmachtpolitik betrieben, wie die vielen Krieger auf der Krim und in Mexiko in Asien zeigen.
War der französische Kaiser also verantwortlich für den Ausbruch des Konflikts? Laurent Tonnerre?
Auf französischer Seite sagt man, Bismarck sei in Wahrheit verantwortlich für diesen Krieg, weil er Napoleon III. Und die französische Regierung provoziert und zermürbt und mit der Emser-Depesche am Schluss die Lunte an das Pulverfass gelegt hat.
150 Jahre nach Kriegsausbruch sind die Historiker der beiden Nationen noch immer uneinig.
Bismarck und die preußische Regierung, die haben den Krieg nicht provoziert, wie man manchmal ja immer noch lesen kann. Wenn es da jemand gibt, der den provoziert hat, dann war das eher die französische Seite. Also Napoleon III. Und Olivier, sein Ministerpräsident, Grammont, sein Außenminister, die innenpolitische Probleme hatten und einen außenpolitischen Prestigeerfolg brauchten.
Christoph Nonn, Professor für Neueste Geschichte an der Universität Düsseldorf, hebt hervor, dass die französische Gesellschaft in Republikaner und Monarchisten gespalten war und der Rückhalt für Napoleon III. Schwand. Was also ist geschehen? Die seit Jahren schwelende Rivalität der beiden Mächte führte zum Eklat, als die Regierung Spaniens einem Prinzen der Hohenzollern den spanischen Thron antrug. Da auch der preußische König Wilhelm zur Familie der Hohenzollern gehörte, sah Bismarck die Chance auf einen Machtzuwachs und unterstützte das Anliegen. Doch im Osten und im Süden von Hohenzollernmonarchien umgeben zu sein, das konnte für Frankreich nicht akzeptabel sein.
Der große Unterschied für Frankreich war die Gefahr, dass man bei einem Konflikt sehr schnell von feindlichen Truppen umzingelt werden könnte.
Bismarck hat eigentlich diesen Krieg nicht gewollt, aber als der Krieg ihm sozusagen von den Franzosen dann aufgedrängt wurde, da hat er gesagt, na dann nutzen wir das eben, um jetzt das zu erreichen, was er eigentlich glaubte, gar nicht mehr erreichen zu können, nämlich die süddeutschen Staaten in den Norddeutschen Bund mit hineinzubekommen.
Das war ja das große Ziel, ein deutscher Nationalstaat. Dafür mussten sich aber die Königreiche Bayern, Sachsen und Württemberg sowie die kleineren Fürstentümer mit dem Norddeutschen Bund unter Führung Preußens zusammenschließen. Und die zögerten. Bismarck bekam seine Chance. Denn der französische Botschafter forderte vom preußischen König nicht nur den Verzicht des vorgesehenen Prinzen, sondern verlangte darüber hinaus, dass er auch künftig niemals einen Thronanwärter der Hohenzollern unterstützen werde. Dem konnte Wilhelm I. als Oberhaupt eines souveränen Staates nicht zustimmen. Aus dem Kurort Bad Ems teilte er die französische Forderung telegrafisch seinem Ministerpräsidenten in Berlin mit. Bismarck verschärfte die Emser Depesche und ließ sie veröffentlichen. Nun stand die französische Regierung in aller Welt als anmaßend da.
Bismarck ist natürlich nicht der einzige Akteur gewesen auf deutscher oder auch preußischer Seite. Was natürlich eine sehr große Rolle gespielt hat, ist, dass die Mehrheit des Parlaments, die Nationalliberalen, die haben eigentlich schon 1867, Luxemburg-Krise, hätten die eigentlich gern einen Krieg mit Frankreich gehabt und das als Gelegenheit genutzt, einen deutschen Nationalstaat zu schaffen. Die waren sozusagen mit Feuer und Flamme dabei und das war natürlich dann für Bismarck und Wilhelm dann wieder eine Möglichkeit, sich mit denen zu engagieren und dann auch innenpolitisch bei denen wieder Kapital herauszuschlagen.
Damit endete das jahrelange Katz-und-Maus-Spiel. Napoleon III. Erklärte Preußen am 19. Juli 1870 den Krieg. Die Abfolge der Schlachten lässt sich in vielen deutschen Städten an den Straßennamen ablesen, mit denen das neu gegründete Kaiserreich deutsche Siege verherrlichen wollte. Spichernstraße, Weißenburgstraße, Wörthstraße und Sedanstraße. In Sedan erlitten die französischen Truppen die entscheidende Niederlage. Und die Gefangennahme des französischen Kaisers löste in Frankreich eine grundlegende politische Wende aus, die Gründung der Dritten Französischen Republik. Zwei Republiken hatten die Franzosen seit der Revolution von 1789 erlebt, beide sehr kurzlebig, und auch diese stieß auf massive Opposition. Es dauerte Jahre, bis sich das neue System stabilisiert hatte. Eine Republik war im Europa dieser Zeit eben ein einzigartiges Experiment, wie Jakob Vogel zu bedenken gibt.
Wir sollten uns doch bewusst machen, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das monarchische Regime in seiner konstitutionellen Form eigentlich die Normalform darstellte. Und das französische republikanische System, das durch die Niederlage im Krieg von 1870 nun eingeführt wurde, eigentlich die große Ausnahme darstellte.
Auf deutscher Seite war nach dem militärischen Erfolg kein Halten mehr. Im Schwang nationaler Begeisterung stimmten die selbstständigen Länder der seit mehr als 100 Jahren von vielen ersehnten Gründung eines gemeinsamen Staates zu. Des ersten deutschen Nationalstaats mit einem Kaiser an der Spitze. Und die Monarchie war 1871 durchaus keine überholte Regierungsform.
Wir haben natürlich die längerfristigen Tendenzen auch in den europäischen Monarchien hin zu einer Verstärkung der konstitutionellen Momente, stärkere Stellung des Parlaments. Aber das sehen wir im Übrigen auch in der Verfassung des Deutschen Kaiserreiches, das ja im Bereich etwa des Wahlrechts durchaus außerordentlich fortschrittlich war, was dann eben auch zu allmählichen innenpolitischen Veränderungen in Deutschland über die nächsten Jahrzehnte führte.
Die Sieger zelebrierten demonstrativ ihren Triumph. Am 18. Januar 1871 wurde der preußische König Wilhelm I. zum deutschen Kaiser gekrönt, ausgerechnet an einem Ort, der den Franzosen heilig war, dem Spiegelsaal des Schlosses von Versailles, in dem schon der Sonnenkönig Ludwig XIV. Hochzeit gefeiert hatte.
Dass man einen deutschen Kaiser in Versailles krönte, war ein außerordentlicher Affront.
Und das war nicht die letzte Demütigung für die Franzosen. Während auf dem Land ein grausamer Volkskrieg tobte, beschossen deutsche Armeen Paris, bis sich die französische Regierung gezwungen sah, um einen Waffenstillstand nachzusuchen. Am 1. März marschierten Soldaten mit Pickelhauben in die Stadt ein.
Das hatte man noch nie erlebt, feindliche Truppen in der Hauptstadt.
In Paris begann es zu brodeln. Seit langem forderte die nationalistische Linke einen radikalen Wandel, eine gerechtere Ordnung. Dazu kam die Bewaffnung der Bevölkerung, die Anwesenheit des Feindes und der politische Umschwung. Viele Bürger fühlten sich von der republikanischen Regierung verraten und der Aufstand brach los. Doch die roten Fahnen der Pariser Kommune wehten nicht lange. Nach dem Abzug der Deutschen marschierten französische Armeen gegen ihre eigenen Landsleute und schlugen die Rebellion in einer Blutwoche nieder. Der Krieg mit Deutschland endete am 10. Mai 1871 mit einem Friedensvertrag. Jakob Vogel hält aber fest:
Die Friedensbedingungen, die von Kaiser Wilhelm I. und Otto von Bismarck den Franzosen aufgedrückt wurden, waren in der Tat außerordentlich hart. Mit der Abtretung von Elsass und Lothringen, aber vor allen Dingen der Zahlung von 5 Milliarden Goldfranken, eine extrem hohe Summe,
fühlten sich viele Franzosen erneut gedemütigt. Christoph Nonn erläutert:
Dass Elsass-Lothringen erzwungenermaßen abgetreten wurde an das neu gegründete Deutsche Reich, hat ja diesen deutsch-französischen Gegensatz, den es vorher schon gab, zwischen den beiden Nationen nochmal massiv gesteigert, war von daher ein politischer Fehler, ist auch im Wesentlichen allerdings auf Drängen der Nationalliberalen und auf Drängen des Militärs passiert. Also die politische Führung, Bismarck hat das eigentlich gar nicht gewollt und die politischen Konsequenzen waren dann ziemlich fatal, weil sozusagen die Möglichkeit, mit Frankreich sich zu arrangieren, war dann eigentlich nicht mehr gegeben.
In Frankreich hielt sich für viele Jahre das bittere Gefühl, dass der Frieden zu teuer erkauft worden wäre und dass ein weiterer Krieg folgen müsste. In Deutschland baute man indessen den Nationalstaat aus. Die Basis für einen einheitlichen Markt der verschiedenen Länder war schon 1834 mit dem Deutschen Zollverein gelegt worden. Nun folgten einheitliche Standards im Münzwesen, für Post und Telegrafie, für die Eisenbahnen und die Rechtsprechung. Die Widerstände gegen einen gemeinsamen Staat unter preußischer Führung waren geschwunden, resümiert Christoph Nonn.
Die wichtigste Auswirkung des Krieges von 1870-71 ist eine mentale, ist eine kulturelle, weil er dazu führt, dass diese nationale Begeisterung durchbricht, auch in Süddeutschland, in der Bevölkerung durchbricht. Das ist eine sozusagen fundamentale Nationalisierung der Preußen, der Bayern, der Württemberger, der Baden, der Rheinländer gibt, die sich jetzt nach wie vor noch als Preußen, Baden, Württemberger, Rheinländer verstehen, aber eben auch immer mehr als Deutsche verstehen.
Eine Generation später, um die Jahrhundertwende, hatten sich beide Länder wieder angenähert. Als 1914 tatsächlich der nächste Krieg folgte, waren nicht die Friedensbedingungen von 1871 die Ursache. Darüber sind sich die Historiker einig.
Man führt den Ersten Weltkrieg immer gern auf französischen Revanchismus zurück, auf den Wunsch, Elsass-Lothringen zurückzugewinnen. Aber in der Realität war es nicht so. Der Erste Weltkrieg wurde durch eine diplomatische Krise ausgelöst, die in diesem Moment ganz Europa erfasste.
Der Krieg, der zur ersten deutschen Vereinigung führte, war praktisch vergessen, als es 1990 zu einer neuen deutschen Einheit kam. Er wird in der kollektiven Erinnerung von den beiden Weltkriegen und der erneuten Spaltung des Landes überlagert. So wandert kaum jemand wegen der Schlacht von Spiechern über die einst so heftig umkämpften Hügel, die heute auf französischem Boden liegen, stellt Dr. Simon Matzerath fest, der Leiter des Historischen Museums Saar.
Der Ort ist sehr wohl bekannt. Ich habe aber den Eindruck, dass die Natur sich das Areal langsam ein bisschen auch zurückerobert um die Denkmäler herum. Es gibt noch Trampelpfade zu den einzelnen Denkmälern. Es gibt zwischendurch eine Wiese, aber es gibt eine Gastronomie, die im Grunde seit 150 Jahren fast besteht. Spichern ist heute auch mehr als nur der deutsch-französische Krieg, weil die deutsch-französische Erinnerung an die gemeinsame Geschichte immer auch gleichzeitig den Ersten und Zweiten Weltkrieg betrifft. Und deshalb finde ich dieses Schlachtfeld auch ein Thema in dieser gesamten Auseinandersetzung aller drei Kriege.
Vor 150 Jahren begann der deutsch-französische Krieg. Das war ein Beitrag von Matthias Henjes. So viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Nach den Nachrichten geht's hier im Deutschlandfunk weiter mit den Jazz Facts. Darin ein Porträt des französischen Akkordeonisten Jean-Louis Martinier. Die Musik kam heute von Eva Kruse und ihrer Band. Und am Mikrofon war Carsten Schröder.